Ja, ich freue mich, dass ich heute Abend einen Vortrag geben darf zum Thema vom Affenmenschen zum Übermenschen. Und wir werden die Frage versuchen zu beantworten, ob der Mensch wirklich vom Affenmenschen abstammt und ob er sich weiterentwickelt nach der Evolutionstheorie bis zum Übermenschen oder was uns eigentlich die wissenschaftlichen Indizien sagen. Ich werde zunächst einmal auf die drei Punkte eingehen, woher, wozu, wohin. Also die drei grundlegenden Fragen, die sich eigentlich jeder Mensch einmal gestellt hat. Dann kurz die Antworten, die die Evolutionstheorie auf diese drei Fragen gibt. Und dann werden wir uns genauer die Evolutionstheorie anschauen. Das heißt, wir werden die Evolutionstheorie sozusagen testen und mal schauen, was sagen denn jetzt die Indizien. Dann werden wir uns mit dem Punkt befassen, ein Mensch ist ein Mensch, ein Affe ist ein Affe. Und zum Schluss die Antworten der Bibel und Ihre bzw. eure Entscheidung. Es gibt da drei grundlegende Fragen: woher, wozu und wohin. Und die meisten Menschen haben sich ja in ihrem Leben schon mal diese drei großen Fragen gestellt. Woher komme ich? Wozu bin ich hier? Und wohin gehe ich? Johann Wolfgang von Goethe, der hat dazu auch schon eine Meinung gehabt, hat Folgendes gesagt: Der Mensch ist ein dunkles Wesen. Er weiß nicht, woher er kommt, noch wohin er geht. Er weiß wenig von der Welt und am wenigsten von sich selber. Das ist also eine sehr dunkle Aussage, würde ich auch sagen. Also nach Goethe weiß der Mensch eigentlich gar nichts. Oder hier, Professor Albert Einstein hat schon eine etwas andere Meinung zu diesem Thema. Er sagt Folgendes: Wer keinen Sinn im Leben sieht, ist nicht nur unglücklich, sondern kaum lebensfähig. Also er sagt, das ist jetzt nicht nur eine theoretische Frage nach dem Sinn des Lebens, sondern da geht es wirklich darum, ob ich auch überlebensfähig bin, ob ich in dieser Welt überhaupt leben kann. Und jetzt möchte ich mal kurz die drei Antworten der Evolutionstheorie auf diese drei Fragen geben. Die erste Frage ist, woher komme ich? Und die Evolutionstheorie sagt, ich bin das Ergebnis eines Jahrmilliarden währenden zufallsgesteuerten Evolutionsprozesses. Bevor ich überhaupt gezeugt wurde, gab es mich als Individuum nicht. Das ist die Antwort der Evolutionstheorie. Und das ist der übliche Ablauf hier vom fischartigen Lebewesen bis zum Menschen über die affenartigen Zwischenformen. Dann die zweite Frage, wozu bin ich hier? Da sagt uns die Evolutionstheorie, ich bin nur eine Zwischenstufe in einem Jahrmilliarden währenden zufallsgesteuerten Evolutionsprozess. Das heißt, mein Leben als Individuum hat letztlich überhaupt keinen Sinn. Ja, und die Folge daraus ist, das Beste, was ich machen kann, ist, das Leben zu genießen. Und ich denke, das machen sehr viele Menschen heutzutage. Sie sind genau zu dieser Schlussfolgerung gekommen und versuchen einfach, das Beste für sich aus diesem Leben herauszuholen. Nach dem Motto, wie es schon in der Bibel in Jesaja 22, 13 heißt, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Das ist das Lebensmotto von sehr vielen Menschen heutzutage, weil sie ja davon ausgehen, dass es nach diesem Leben einfach vorbei ist. An sich eigentlich logisch, wenn es so wäre. Und jetzt zu dem Punkt, die Frage, wohin gehe ich, was sagt uns da die Evolutionstheorie? Die sagt uns Folgendes. Ich fange wieder an. Ich bin nur eine Zwischenstufe auf dem Weg zu einer höheren Lebensform. In einem Jahrmilliarden währenden zufallsgesteuerten Evolutionsprozess. Und nach dem Tod ist mein Leben als Individuum vorbei. Also in etwa so wie hier dargestellt, vom affenartigen Vorfahren bis zum heutigen Menschen und weiter bis zur nächsten Evolutionsstufe bis zum Übermenschen. Das ist die Antwort der Evolutionstheorie. Wir sind noch nicht fertig. Wir sind irgendwo ein Zwischenprodukt. Und es geht immer weiter. Hier ist der Professor William Provine, ein evolutionistischer Biologe, also ein Vertreter der Evolutionstheorie. Der sagt, lassen Sie mich zusammenfassen, was die moderne Evolutionsbiologie uns verkündet. Wenn ich sterbe, kann ich absolut sicher sein, dass ich tot bin. Das ist mein Ende. Es gibt keine letztliche Begründung für Ethik, keine letztliche Bedeutung des Lebens, und auch keinen freien Willen des Menschen. Kein freier Wille. Nun, Schauen wir uns mal die Evolutionstheorie an. Man kann das ja von wissenschaftlichen Seite betrachten. Und wenn wir es heute eben insbesondere mit der Frage, was hat man eigentlich gefunden, in den Fossilien insbesondere über den Menschen. Nochmal ganz kurz in Erinnerung zu rufen, der evolutionistische Stammbaum, da haben wir also hier diese erste Zelle ganz unten und dann verzweigt sich dieser Baum in die verschiedenen Tierarten. Und hier oben, da haben wir also die Affen und daneben den Menschen. Und die Evolutionstheorie sagt, es gäbe da einen affenartigen Vorfahren von Affe und Mensch. Also Affe und Mensch hätten einen gemeinsamen Vorfahren. Und ganz vereinfacht, diese evolutionistische Entwicklungsreihe vom affenartigen Vorfahren ausgehend, ganz links, über viele Zwischenformen dann rechts bis zum heutigen Menschen. Ganz vereinfacht, diese Entwicklungsreihe. Und wir werden es jetzt ein bisschen wissenschaftlicher heute Abend betrachten. Wir haben also diese Entwicklungsreihe wie hier dargestellt. Mit dem Australopithecus afarensis ganz links beginnend, Australopithecus africanus, Australopithecus robustus, Australopithecus boisei und dann geht's weiter mit Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, da insbesondere der Neandertaler und der Cro-Magnon-Mensch. Und hier gibt's eine Zeitskala. Die Vertreter der Evolutionstheorie sagen uns, ja, also der erste Vorfahre vor ungefähr 4 Millionen Jahren hätte der gelebt, dann vor 3 Millionen Jahren der Australopithecus africanus, vor 2 Millionen Jahren Australopithecus robustus und dann vor ungefähr 1 Million Jahren Australopithecus boisei und Übergang zum Homo habilis. Also alles Australopithecus, die 4 auf der linken Seite und dann in der Gegenwart ganz rechts eben alles Homo, also alles Mensch. Und das schauen wir uns jetzt mal im Einzelnen diese Formen an. Aber bevor wir das machen, wie machen das eigentlich die Wissenschaftler? Wie kommen die auf so eine Entwicklungsreihe? Nun, in der Regel graben die Fossilien aus und dann haben die so einen Puzzle zu lösen, wie man hier sieht. Die müssen irgendwie die Teile richtig zusammensetzen. Und man kann sich da schon denken, dass das schon gar nicht so einfach ist. Und man da selbst bei dem Zusammensetzen ja schon gewisse Annahmen reinstecken muss. Ohne das geht's ja schon mal gar nicht. Und das Problem ist jetzt hier tatsächlich, wie rekonstruiere ich jetzt die Funde? Insbesondere sind ja nur die Knochen erhalten und die Weichteile sind gar nicht vorhanden. Das heißt, ich kann jetzt hergehen und kann eine menschliche Rekonstruktion machen, wie hier in dem Bild, wo man also hier jetzt das Skelett sieht und die Weichteile sind dazu ergänzt und das sieht eben menschlich aus. Aber was man genauso gut tun kann, mit dem gleichen Skelett kann man eine effische Rekonstruktion machen. Das heißt, was man jetzt in einem Museum zum Beispiel sieht, wenn da solche Darstellungen sind, dann muss man sagen, dann können die eigentlich gar nicht genau wissen, wie ja dieses Lebewesen, sage ich mal, jetzt ausgeschaut hat, sondern da gehört Fantasie dazu und da haben die bestimmte Annahmen reingesteckt, um diesem Fossil ein ganz spezielles Aussehen zu verleihen. Und das wissen auch die Vertreter der Evolutionstheorie. Zum Beispiel hier der Dr. Ernest Houghton, der sagt, der Versuch, die Weichteile zu rekonstruieren, ist ein noch gewagteres Unternehmen. Die Lippen, die Augen, die Ohren und die Nasenspitze hinterlassen in den darunterliegenden Knochenpartien keine Spuren. Sie können mit derselben Mühelosigkeit dem Schädel eines Neandertalers die Merkmale eines Schimpansen oder die Gesichtszüge eines Philosophen aufprägen. Also das muss man sich immer vor Augen halten, wenn man sowas in Museen sieht. Das ist ziemlich beliebig. Er ist ja relativ ehrlich, muss ich sagen, dieser Vertreter der Evolutionstheorie. Er sagt, diese mutmaßlichen Restaurierungen haben wenig oder gar keinen wissenschaftlichen Nutzen. Sie bewirken wahrscheinlich nur, dass die Öffentlichkeit irregeführt wird. Aber nochmal zurück zu unserer Entwicklungsreihe. Schauen wir uns zunächst einmal den Australopithecus afarensis ganz links an, vor 4 Millionen Jahren. Also in etwa so, wie hier dargestellt, ist die Rekonstruktion. Wir wissen aber jetzt schon, dass diese Rekonstruktion eigentlich eine künstlerische Darstellung ist und man gar nicht weiß, wie der genau ausgeschaut hat. Hier ist der Künstler, der genau diese Rekonstruktion gemacht hat, der John Gurch, evolutionistischer Paläoartist. Ich wollte diesem affenartigen Gesicht einen menschlichen Ausdruck verleihen, um anzudeuten, in welche Richtung die weitere Entwicklung verlaufen würde. Also mit anderen Worten, der hat schon angenommen, dass da Evolution vorhanden ist und wusste auch schon, was rauskommen soll und hat deswegen hier so das Gesicht so modelliert, dass es sozusagen zu den Annahmen passt. Das ist dann in den Museen ausgestellt. Nun, ein ganz bekanntes Beispiel ist Lucy. Von Lucy sagt man, das wäre ein Zwischenglied. Hat man zumindest sehr lange Zeit gesagt. Mittlerweile sind die Zweifel auch unter den Vertretern der Evolutionstheorie gewachsen. Wurde 1973 in Äthiopien von Johansson entdeckt und in der Darstellung hier, wie es hier ist, aufrechtgehend. Wenn jetzt der Museumsbesucher das sieht, dann würde er sicherlich denken, okay, aufrechtgehend, aber mit dem Affengesicht, sieht nach einer Zwischenform aus, ja. Aber wenn man sich mal anschaut, zum Beispiel den Schädel, dann sind ja hier nur wenige Schädelfragmente vorhanden. Da fehlen eine ganze Menge. Und das ist eine Rekonstruktion von Lucy. Und jetzt ist doch die Frage, woher weiß man denn, dass das Aussehen menschenähnlich war, wenn man nur wenig Fragmente des Schädels hat? Noch dazu, dass man gar nicht weiß, wie die Weichteile ausgeschaut haben. Das kommt ja noch dazu. Oder, was ja auch noch ganz wichtig ist, weil man hier damit den aufrechten Gang eigentlich beweisen will, die Fußknochen, die fehlen ja eigentlich. Und gerade die bräuchte man ja hier. Und wenn man sich das mal anschaut, also das hier ist eine Vergrößerung von dieser Darstellung in dem Museum. Nochmal die Frage, woher weiß man denn, und das ist ja hier menschenähnlich, dass die Füße menschenähnlich waren, wenn überhaupt keine Fußknochen erhalten sind? Woher soll man das wissen? Die Wissenschaftler hatten natürlich einen gewissen Grund und sie haben also 5 Jahre später, 1978 in Äthiopien, Fußspuren entdeckt, wurden entdeckt von Mary Leakey in der Nähe von Lucy, so wie hier abgebildet. Und die sollen den aufrechten Gang von Lucy beweisen. Aber die Frage ist jetzt, gehören diese Fußspuren überhaupt zu Lucy? Zu wem gehören denn die überhaupt? Muss man sich das mal ansehen? Also das hier ist eine Großaufnahme von der größeren Fußspur. Und da ist mal ganz deutlich, dass der große Zeh nicht deutlicher absteht als bei modernen Menschen. Warum ist das so wichtig mit dem Abstehen von dem Zeh? Naja, wenn man sich jetzt dann Schimpansen oder einen Orang-Utan anschaut, dann sieht man eben, dass der große Zeh weit absteht, weil er eben zum Greifen gemacht ist. Das brauchen die Affen halt. Aber bei Menschen ist das nicht so. Ja? Das heißt, wenn das eine Übergangsform wäre, dann müsste der Zeh mehr abstehen als bei modernen Menschen, aber das tut er nicht. Und das ist auch bestätigt, zum Beispiel sagt hier die Mary Leakey, die Fußabdrücke sind erstaunlich ähnlich denen des modernen Menschen. Die Fußform ist identisch mit unserer Fußform. Oder hier der Professor Russell Tuttle, ebenfalls ein Vertreter der Evolutionstheorie, der sagt, die Fußabdrücke ähneln denen von ganz gewöhnlichen, barfüßigen, modernen Menschen. Nichts deutet darauf hin, dass die Laetoli-Hominiden einen schlechteren zweibeinigen Gang hatten als wir. Und jetzt kommt's. Wenn wir nicht wüssten, dass die Fußabdrücke so alt sind, müssten wir den Schluss ziehen, dass sie von einem Vertreter unserer eigenen Art, dem Menschen, stammen. Und das ist jetzt hier sehr interessant. Er behauptet, dass sie wüssten, wie alt die Fußabdrücke sind. Aber das wissen sie eben nicht, weil sie nämlich da wiederum Annahmen reinstecken bei der Altersbestimmung. Ich habe dazu einen anderen Vortrag, wo ich auf diese Thematik eingehe. Man kann das Alter nicht direkt messen. Es gibt überhaupt keine Methode, das Alter direkt zu messen. Auch nicht die radiometrischen Methoden. Das ist ja mein Fachgebiet, die Physik. Sondern auch dort muss man Annahmen machen. Man misst da bestimmte Stoffmengen und dann berechnet man ein Alter unter bestimmten Annahmen. Niemals wird das Alter direkt gemessen. Wenn man andere Annahmen reinsteckt, kommen völlig andere Alter raus. Und er setzt hier voraus, dass er wüsste, wie alt die Fußspuren sind. Aber im Grunde weiß er es nicht, weil er verlässt sich auf die Daten, die ihm die evolutionistischen Physiker gegeben haben und die haben es auch wieder nur ausgerechnet, basierend auf anderen Annahmen, die sie nicht beweisen können. Also man muss sagen, die wahrscheinlichste Erklärung ist jetzt, dass diese Fußspuren überhaupt nicht zu Lucy gehören, sondern von einem erwachsenen Menschen und einem Kind, die nebeneinander barfuß liefen, stammen. Hier ist die Professorin Adrienne Zielmann. Also sie vergleicht Lucy mit einem Zwergschimpansen und findet die Ähnlichkeit bemerkenswert. Sie sagt, sie sind fast identisch, was die Körpergröße, die Statur und die Gehirngröße angeht. Diese Ähnlichkeiten deuten darauf hin, dass Zwergschimpansen ihre hinteren Gliedmaßen auf dieselbe Art und Weise wie Lucy benutzten. Also das ist hier so ein typischer Zwergschimpanse. Also das sieht ja wirklich nicht mehr aus wie ein Vorfahre von uns, sondern einfach wie ein Affe. Und wenn man das genauer anschaut, der Australopithecus insgesamt, wenn man diese Merkmale mal zusammenfasst, dann ist es einfach deutlich, dass hier die Merkmale einfach für einen Affen sprechen. Die Gehirngröße des Australopithecus generell ist ähnlich wie beim Schimpansen. Die Kiefer sind ähnlich wie beim Schimpansen. Er hat lange Arme wie der Schimpanse. Die Hände sind ähnlich wie beim Zwergschimpansen. Der Rücken ist stark, wie es zum Klettern in Bäumen notwendig ist. Das Becken ist typisch für Affen. Die Oberschenkel sind ähnlich wie beim Schimpansen. Und die Füße, die sind lang und gekrümmt, wie es eben auch typisch ist für Affen. Also alle Merkmale sprechen dafür, dass der Australopithecus einfach ein Affe war. Hier ist der Professor Solly Zuckermann, ebenfalls ein Vertreter der Evolutionstheorie, der sagt, im Vergleich mit einem menschlichen Schädel ist der Schädel des Australopithecus eindeutig affenartig. Wollte man das Gegenteil vorschlagen, könnte man genauso gut behaupten, dass Schwarz und Weiß dasselbe seien. Also er bringt es sehr deutlich auf den Punkt, dass es nicht möglich ist, den Australopithecus als Zwischenform einzuordnen. Oder hier der Professor William Howells, ein evolutionistischer Anthropologe. Das Becken war auf keinen Fall modern, auch die Füße nicht. Die Zehen waren gekrümmter als unsere. Die Fersenbeine hatten keine den aufrechten Gang stabilisierenden Höcker. Die Fingerknöchel waren gekrümmt, so wie man sie bei in den Bäumen kletternden Affen findet. Also man muss einfach feststellen, der Australopithecus war ein Affe und diese sogenannten Vorformen des Menschen sind Affen gewesen. Da ist nichts von der Zwischenform zu finden. Schauen wir uns als nächstes den Homo habilis an. Da gibt es das Problem, dass hier eine große Verwirrung ist in der Wissenschaft. Homo habilis, Homo rudolfensis, Homo erectus, Australopithecus oder was habe ich hingeschrieben, weil hier eine Vermischung von diesen verschiedenen Formen stattgefunden hat. Ich habe hier nur mal Beispiele von Schädeln für diese verschiedenen Gattungen dargestellt. Man sieht hier zum Beispiel, dass der Australopithecus-Schädel ganz rechts dem Homo erectus, der eigentlich viel, viel weiterentwickelt sein soll, sehr ähnelt. Dann schaut der Homo habilis sehr ähnlich wie der Homo rudolfensis aus. Was man hier nicht sieht, dass hier teilweise direkt Bruchstücke miteinander vermischt wurden. Und die ganze Situation ist also recht kompliziert und auch nicht zu entwirren. Und deswegen schlägt der Professor Bernard Wood, Vertreter der Evolutionstheorie, vor, wir empfehlen, dass Homo habilis und Homo rudolfensis bis auf Weiteres der Gattung Australopithecus zugeordnet werden. Also mit anderen Worten, wir sollen das hier machen. Wir sollen also den Homo habilis auch noch zu den Affen dazunehmen. Okay. Jetzt ist die Frage, was ist jetzt mit dem Homo erectus? Das wäre der nächste in dieser Reihe. Und auch da kann man wieder eindeutig feststellen, er war einfach nur ein Mensch. Warum? Die Gehirngröße ist vergleichbar mit der von einem modernen Menschen. Man könnte sagen, unwesentlich kleiner als der Durchschnitt, aber nicht statistisch gesehen kleiner. Benutzte Werkzeuge und Waffen, machte Feuer, begrub seine Toten, verwendete Farben und betrieb sogar Seefahrt, wie man weiß. Hier beispielsweise sind Farbpigmente, so in der Art sind sie da verwendet worden, wie man sie jetzt in Sambia gefunden hat. Und hier ist der Professor Lawrence Barham, der hat also diese Pigmente gefunden und untersucht, ebenfalls wieder Vertreter der Evolutionstheorie. Er hat in afrikanischen Sedimentschichten, die man der mittleren Steinzeit zugeordnet hat, eindeutige Hinweise auf die systematische Sammlung und Weiterverarbeitung von Farbpigmenten gefunden. Und zwar braun, rot, gelb, lila, blau und rosa, alle gewonnen aus lokal verfügbaren Mineralien. Also die mussten natürlich erst gesammelt werden und richtig zusammengestellt, dass man da so eine gute Palette bekommt. Nach Barham wurden diese Farbzusammenstellungen überwiegend für Körperbemalungen und Höhlenmalereien verwendet und weist auf abstraktes Denkvermögen und die Fähigkeit zu sprechen hin. Er sagt, die Verwendung von Farbsymbolik ist eine Abstraktionsleistung des Gehirns, die nicht ohne die Fähigkeit zu sprechen denkbar ist. Also er schließt sozusagen aus der Tatsache, was er da findet, aus diesen Paletten, aus diesen Farbzusammenstellungen und aus der Verwendung, dass hier abstraktes Denkvermögen im Spiel war und das wiederum bedeutet, dass sie sprechen können mussten. Da werden wir später noch darauf zu sprechen kommen, warum das zusammenhängt. Auch eine ganz interessante Sache sind hier diese Speere aus Schöningen. Sehr gut erhaltene Speere. Und hier ist Dr. Hartmut Thieme, Vertreter der Evolutionstheorie, ein Archäologe. Er sagt, die Wurfspeere aus Schöningen in Niedersachsen fanden sich auf einem Jagdlagerplatz. Sie werden ganz neue Erkenntnisse über den Zeitraum und die Umstände bei der Herausbildung der Großwildjagd zur Zeit des Homo erectus liefern, denn es sind zugleich die ältesten vollständig erhaltenen Jagdwaffen der Menschheit. Sie belegen eindeutig, dass der Urmensch ein äußerst geschickter Jäger war. Ausgestattet mit hervorragenden technischen Fertigkeiten in der Holzbearbeitung, war er zu dieser frühen Zeit längst befähigt, eine Großwildjagd mit speziellen Waffen vorausschauend zu planen, zu organisieren, zu koordinieren und erfolgreich durchzuführen. Also die haben da wirklich in Gruppen die Tiere gejagt und ganz systematisch das gemacht. Und aus den Spuren, die man da eben findet, konnte er also diese Rückschlüsse ziehen über die Fähigkeiten, die diese Menschen damals gehabt hatten. Es gibt noch was ganz Interessantes, das ist die Handaxt oder die Frage, ist es wirklich eine Handaxt gewesen oder vielleicht doch ein Wurfprojektil? Hat sicherlich der eine oder andere schon mal gesehen, die aus Stein geschlagen sind, relativ scharfkantig. Und hier ist die Eileen O'Brien, Vertreterin der Evolutionstheorie, eine Anthropologin, die sagt, es wurden verschiedene Verwendungsmöglichkeiten für die Handaxt vorgeschlagen. Schlachten, schneiden oder schaben, graben und trennen. Dass die Handaxt speziell für diese Aufgaben entwickelt wurde, konnte jedoch nicht gezeigt werden. Eine Alternative ist, dass die Handaxt als Wurfprojektil verwendet wurde. Und das ist jetzt sehr interessant, was sie sagt. Wenn man die Handaxt sozusagen wie einen Diskus warf, verhielt sie sich in dem ansteigenden Teil ihrer Flugbahn wie ein Diskus. Das heißt, sie rotierte horizontal symmetrisch. Ich werde es dann eher noch mal ein bisschen grafisch veranschaulichen. Im Gegensatz zu einem Diskus drehte sie sich aber, nachdem sie die höchste Höhe ihrer Flugbahn erreicht hatte und begann dann ihren Sinkflug mit der Kante senkrecht nach unten, sodass sie sozusagen dann als Waffe dann, wenn sie senkrecht nach unten kam, dienen konnte. Also wenn der Diskus jetzt so geworfen wird, wie hier in dem Beispiel, dann wird er erst einmal so parallel sozusagen zur Erdoberfläche in die Hand genommen. Und so muss man sich auch vorstellen, so meint die Eileen O'Brien, wurde diese Handaxt benutzt, also genauso gehalten und dann hier geworfen, hier die Wurfparabel. Und am Anfang hat sich das noch gedreht. Es kam ja noch ein Drall dazu, den man beim Wurf dazugeben kann. Und als dann der Höhepunkt der Wurfparabel erreicht war, dreht sich dann diese Handaxt und dreht sich dann also sozusagen um 90 Grad und kommt dann sozusagen so rotierend dann wieder runter und kann dann eben als Waffe gebraucht werden. Das Ganze erinnert irgendwie an die australischen Jagdbumerangs. Ich meine, jeder von euch hat schon mal so einen Bumerang wahrscheinlich geworfen. Die meisten Bumerangs, die wir so kennen, die Sportbumerangs, die kommen wieder zurück. Die machen so einen Bogen, wenn man sie richtig wirft. Die australischen Jagdbumerangs, die kommen nicht zurück. Die sind speziell so designt, dass die eben mit großer Wucht fliegen können und die dienen dann dazu zum Beispiel, dass man einem Tier an die Beine trifft, sodass es stürzt, sodass man es dann fangen kann oder sogar am Kopf trifft, sodass es betäubt wird. Diese Jagdbumerangs erfordern auch sehr viel Know-how, die herzustellen. Und hier sagt die Eileen O'Brien nochmal, als Wurfprojektil ist die klassische Handaxt funktionell und effizient entworfen. Kombiniert mit der überragenden Kraft des Homo erectus und einem lebenslangen Training wäre die Handaxt eine wichtige Waffe gewesen. Und hier ist jetzt der Professor William Calvin, der hat das ausprobiert. Er hat sich gedacht, okay, das probiere ich jetzt mal aus, ob das funktionieren kann. Er hat also mehrere Experimente gemacht und schreibt jetzt, wir wiederholten die Experimente, die auch schon O'Brien gemacht hatte, mit 5 einfachen Handäxten aus Algerien und einem Fiberglas-Replikat. Sie zeigten alle dieselbe aerodynamische Besonderheit. Wie die Exemplare, die O'Brien testete, sie neigten dazu, auf der Kante zu landen. Der Professor Willem Howells sagt, tja, Homo erectus kann weder mittels morphologischer, also das heißt weder vom Aussehen her, noch anderer Methoden von der Gattung Homo sapiens unterschieden werden. Also wenn man jetzt sieht, welche Werkzeuge der Homo erectus benutzt hat und wie intelligent der vorgegangen ist, dann gibt es einfach keine Möglichkeit, weder vom Aussehen, was man halt zumindest mal von den Knochen weiß, ich habe ja schon gesagt, man kann das genaue Aussehen ja sowieso nicht rekonstruieren, weil die Weichteile fehlen, noch aufgrund anderer Methoden kann man ihn eigentlich gar nicht vom Menschen unterscheiden. Also man muss hier eigentlich Mensch drüber schreiben, statt Homo, heißt es ja auch auf Lateinisch. Und jetzt ist die Frage, okay, aber was ist denn jetzt zum Beispiel mit dem Neandertaler? Ist der eine Übergangsform? Wird er leider immer noch in den Schulbüchern als Übergangsform gehandelt? Wurde erstmals 1856 im Neandertal in Niedersachsen gefunden. Und hier gab es also schon einige Zeit später eine künstlerische Rekonstruktion, wie hier auf der rechten Seite, aus dem Jahr 1888. Da hat man den also noch relativ primitiv gezeichnet, weil man das eben so wollte, damit er sozusagen als Zwischenform in die Theorie reinpasst. Aber heutzutage weiß man, er war einfach ein Mensch. Warum? Die Gehirngröße ist vergleichbar mit dem modernen Menschen, etwas größer als der Durchschnitt. Er konnte sprechen, er benutzte Werkzeuge, er machte Feuer, er begrub seine Toten, er erstellte Höhlenmalereien, er spielte auf Musikinstrumenten und benutzte Schmuck und verwendete sogar Heilkräuter. Also da gehört schon einiges dazu. Und noch einmal, der Professor William Howells, das Gehirn des Neandertalers war ganz eindeutig nicht kleiner als unseres. In der Tat, und das ist eine ziemlich bittere Pille zu schlucken, sieht es so aus, dass es wahrscheinlich sogar etwas größer war als unseres. Also von wegen primitiv. Oder hier der Professor Erik Trink aus. Obwohl niemand vorhergesagt hatte, wie das Zungenbein des Neandertalers aussehen würde, also das ist ein Knochen, den wir zum Sprechen brauchen, waren nur wenige überrascht, als es sich zeigte, dass es nur eine geringfügig größere Variante des menschlichen Zungenbeins war und ganz und gar nichts mit dem Zungenbein von Affen zu tun hat. Viele Anthropologen kamen zu der Überzeugung, dass Neandertaler in der Lage gewesen wären, jede moderne Sprache zu sprechen, mit jedem beliebigen Akzent. Also keine Rede von rohen Kreaturen, die nicht sprechen oder nur irgendwelche Urlaute von sich geben konnten. Man weiß auch von dem Werkzeuggebrauch, dass die sehr geschickt waren. Das findet man beispielsweise mittlerweile auch schon in den Museen. Also man nähert sich jetzt immer mehr und mehr doch den wissenschaftlichen Erkenntnissen an. Die Wahrheit setzt sich eben doch langsam durch. Deswegen sieht er auch gar nicht mehr aus, affenartig hier in der Darstellung. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, in den Schulbüchern spukt immer noch dieser Urmensch da herum. Und es gibt auch Höhlenmalereien, also wunderbare Malereien, zum Beispiel wie hier in Altamira in Spanien. Das ist ja wirklich ein Kunstwerk, was wir hier vor uns haben. Oder auch in Frankreich gibt es Höhlen, in Covey, wunderbare Zeichnungen hier von Tieren, Jagdszenen teilweise auch. Also gab es denn die Höhlenmenschen überhaupt, wenn man das sich so betrachtet? Gab es wirklich Höhlenmenschen? Menschen, die sozusagen in Höhlen lebten, dort hausten, so wie hier in dem Bild, wie es der Künstler hier dargestellt hat, und die primitiv mit irgendwelchen Fellen bekleidet waren und, naja, eigentlich weder lesen noch schreiben konnten und einfach so eine Zwischenform waren. Man weiß heutzutage, dass der Neandertaler überwiegend im Freien lebte, und zwar in Zelten. Die Höhlen hat er eigentlich nur ganz selten aufgesucht, für kultische Zwecke, meistens religiöse Zwecke, oder einfach für Höhlenmalereien. Und wenn man sich jetzt anschaut, den Neandertaler von der Seite der Genetik, also vom Erbgut, man hat also auch Erbgut in Knochen von Neandertalern gefunden. Und da hat sich herausgestellt, dass das Erbgut wie bei den modernen Menschen ist. Also das ist hier eine Rekonstruktion anhand des Erbguts. Also es ist nicht komplett erhalten, aber das, was erhalten ist, hat es also erlaubt, sozusagen große Rückschlüsse darauf zu machen, wie der Neandertaler wahrscheinlich ausgeschaut hat. Und das ist also eine Rekonstruktion eines Neandertalerkinds, die ebenfalls ein Vertreter der Evolutionstheorie, der Professor Dr. Christoph Zollikofer vom Anthropologischen Institut an der Universität Zürich vorgenommen hat. Ich meine, das sieht ja wirklich aus wie ein Mensch. Da ist nichts Affenartiges mehr an dem Kind zu sehen. Das heißt, dann ist alles, was wir hier gesehen haben, links, das waren Affen. Das haben uns auch die Vertreter der Evolutionstheorie bestätigt. Und alles, was wir hier rechts sehen, das waren Menschen. Wir haben nirgendwo, eigentlich dazwischen drin müsste das sein, Zwischenformen gefunden. Es gibt keine Zwischenformen. Und hier der Professor Nils Eldridge, Wir Paläontologen haben gesagt, dass die Geschichte des Lebens die Story von der graduellen Veränderung unterstütze. Also die Geschichte, dass sich alles langsam verändert haben soll, auch bei den affenartigen Vorfahren bis zum Menschen, obwohl wir die ganze Zeit wussten, dass das nicht der Fall ist. Also im Prinzip ist es so, dass die, sage ich mal, an der Spitze befindlichen Wissenschaftler das schon längst wussten, aber man hat es der Öffentlichkeit eigentlich nicht mitgeteilt. Vermutlich hat man gehofft, dass man immer noch diese Übergangsform findet, aber nachdem man jetzt eben schon 150 Jahre lang sucht und immer noch keine gefunden hat, erhärten sich eben die Indizien und es wird halt immer schwerer, das zu vertreten. Hier ist der Professor Richard Levontin. Er sagt, wenn wir in die Vergangenheit blicken, sehen wir uns mit einem bruchstückhaften und unzusammenhängenden Fossilienbericht konfrontiert. Trotz der begeisterten und optimistischen Behauptungen, die einige Paläontologen machten, kann keine einzige fossile Hominidengattung als unser direkter Vorfahre angegeben werden. Das ist ja interessant, was er sagt. Keine einzige. Das heißt, es gibt überhaupt keine Vorfahren, die man belegen kann. Oder hier der Professor Naoki Takahata, ein Genetiker, Vertreter der Evolutionstheorie, er sagt, es gibt nicht genügend Hinweise aus dem Fossilienbericht, um die Frage beantworten zu können, wann, wo und wie Homo sapiens entstand. Also mit anderen Worten, wann, wo und wie der Mensch entstand, lässt sich aus dem Fossilienbericht nicht ablesen, unter der Voraussetzung natürlich, und er geht von der Evolutionstheorie aus. Mit anderen Worten, die Evolutionstheorie kann uns nicht beantworten, wann, wo und wie der Mensch entstand. Hier ist der Professor Richard Leakey, ganz bekannter Paläoanthropologe, also der eben überwiegend menschliche Fossilien gesucht hat. Und er sagt, wenn man mich bezüglich der menschlichen Vorfahren zu einer Antwort drängen würde, müsste ich ganz eindeutig sagen, dass alles, was wir haben, ein großes Fragezeichen ist. Bis heute wurde nichts gefunden, was man als sichere Übergangsspezies zum Menschen bezeichnen könnte, einschließlich Lucy. Wenn man mich weiter zu einer Antwort drängen würde, müsste ich sagen, dass es mehr Hinweise auf ein plötzliches Erscheinen des Menschen als auf einen abgestuften Evolutionsprozess gibt. Und das ist genau das, was uns ja auch die Bibel sagt. Der Mensch erscheint plötzlich, nämlich indem Gott ihn schuf aus dem Staub. Aber nachdem Professor Leakey ja die Evolutionsbrille aufhat, kann er das vermutlich nicht erkennen. Ich fasse noch mal zusammen. Die Fossilienfunde bestätigen das evolutionäre Entwicklungsschema, so wie es uns immer beigebracht wird, nicht. Es gibt also keine wissenschaftlichen Indizien dafür. Es gibt keine generell anerkannten Zwischenglieder zwischen dem vermuteten affenartigen Vorfahren und dem modernen Menschen. Und stattdessen findet man in den Funden eine strikte Trennung zwischen Mensch und Affe, so wie man sie eigentlich nach dem Schöpfungsbericht auch erwartet, weil nach dem Schöpfungsbericht Gott die Arten separat schuf. Ein Mensch ist ein Mensch, ein Affe ist ein Affe. Es ist ja so, wir haben gesehen, dass also vom Aussehen her, also morphologisch, der Mensch vom Affen getrennt ist. Man kann also da keine Verbindungsglieder feststellen. Aber es gibt noch ganz andere Dinge, die wir hier betrachten können, wo eine strikte Trennung zwischen Mensch und Affe vorhanden ist. Und das ist zum einen einmal das Gehirn. Das Gehirn des Menschen ist zu fundamental anderen Leistungen fähig. Zum Beispiel musizieren, komponieren, konstruieren, analysieren, sprechen, lesen und schreiben. Wir werden dann sehen, also diese Fähigkeiten können nicht durch einen evolutionären Entwicklungsprozess erklärt werden. Das nur mal hier gegenüberstellen. Also der Mensch musiziert, der Affe nicht, er komponiert, kann der Affe auch nicht, er malt, er konstruiert, er analysiert, er spricht, er liest, er schreibt. Ich möchte mal ein paar Beispiele jetzt geben. Also hier ist der Musiker. Also kein Tier kann musizieren, Geige spielen oder gar komponieren. Da gibt es ja also ganz großartige Komponisten. Das ist eine ganz große Kunst. Und hier ist der Professor Oliver Sacks, ein evolutionistischer Neurologe, der sich mit Nervenzellen und dem Gehirn befasst. Und er sagt, das Ausdrücken von Worten, Kunstfertigkeiten oder Sequenzen durch Melodie und Takt kommt nur beim Menschen vor. Also das Musizieren ist etwas ganz was Besonderes, das Komponieren, ein Taktgefühl zu haben, eine Melodie zu empfinden oder überhaupt erstmal zu erfinden. Oder auch die Malerei, wie hier beispielsweise ein Rembrandt-Bild vom Propheten Jeremia. Kunstwerke, die also kein Tier zu Wege bringt. Der Dr. Gilles Tosello, ein Vertreter der Evolutionstheorie, ein Archäologe, sagt, die fundamentale Bedeutung von Chauvet, also von diesen Höhlenmalereien, die wir schon vorhin gesehen haben, ist zu zeigen, dass die Fähigkeit von Homo sapiens, sich in künstlerischen Ausdrucksformen zu betätigen, keine viele Jahrtausende während der Entwicklung durchlief. Sie war von Anfang an vorhanden. Also von Anfang an konnten diese sogenannten Höhlenmenschen solche Kunstwerke erstellen. Wenn wir ans Konstruieren denken, ja klar, jeder Ingenieur ist sehr schöpferisch und er gebraucht da die Gesetze der Physik und Chemie, die bekannt sind, und auch andere Dinge, um ein Auto zu entwerfen. Und da steckt er natürlich viel Information rein, wenn er das tut. Oder beispielsweise wie hier ein Arzt, der also irgendwelche Aufnahmen analysiert und dann seine Diagnose stellt. Aber es gibt in unterschiedlichsten Bereichen die Möglichkeiten, dass man Daten analysiert und auswertet. Das ist eine Fähigkeit, über die Tiere auch nicht verfügen. Und dann natürlich die großen Fähigkeiten vom Sprechen, Lesen und Schreiben. Vereinfacht gesprochen kann man eigentlich sagen, das Lesen ist die Fähigkeit, eine Sprache zu lesen, klar. Und das Schreiben ist die Fähigkeit, eine Sprache zu schreiben. Also es geht eigentlich immer irgendwie um Sprache, wenn wir von Lesen und Schreiben reden. Und ja, weltweit gibt es über 6000 Sprachen, das ist schon ganz erstaunlich. Und da muss man sich jetzt die Frage stellen, ja, woher kommen jetzt diese Sprachen? Können die Sprachen im Rahmen der Evolutionstheorie erklärt werden? Weil wenn Evolutionstheorie stimmt, dann müssten ja auch die Fähigkeiten des Menschen sich irgendwie entwickelt haben. Gibt es da irgendwelche Andeutungen dazu? Hier ist der Professor Philipp Liebermann, ein Linguist, also ein Sprachforscher, der Evolutionstheorie vertritt. Er sagt, die Fähigkeit zu sprechen ist gleichbedeutend damit, ein Mensch zu sein. Also er sagt, wenn ich sprechen kann oder wenn ein Lebewesen sprechen kann, dann muss es ein Mensch sein, weil Tiere können das nicht. Tiere, die sprechen könnten, wären menschlich, weil das, was uns von Tieren unterscheidet, die Gabe der Sprache ist. Und jetzt ist ja die Frage, können die Sprachen durch Evolution entstanden sein? Und es ist so, wenn Sprachen durch Evolution entstanden wären, dann sollte man ja eine Weiterentwicklung von den primitiven zu komplexeren Sprachen feststellen können. Man sollte auch erwarten, dass Menschenaffen, die nach der Evolutionstheorie ja dem Menschen am nächsten stehen, auch sehr gute Voraussetzungen zum Sprechen haben. Aber so einfach ist die Sache nicht. Wenn man sich das genauer anschaut, stellt man fest, es gibt gar keine primitiven Sprachen. Insbesondere die alten, also die antiken Sprachen, die waren oft sehr komplex und hatten sehr viele Beugungsformen. Zum Beispiel das indische Sanskrit, das klassische Griechisch oder das Latein. Das ist nur wenig im Vergleich zu dem, was andere Sprachen haben. Die kompliziertesten und hochentwickelsten Sprachen wurden, jetzt muss man sich eigentlich wundern, bei isolierten eingeborenen Stämmen gefunden. Diese Sprachen sind also einfach vielen modernen Sprachen in ihrem Ausdrucksvermögen deutlich überlegen. Also die sogenannten primitiven Eingeborenen hatten wesentlich oder haben heutzutage noch oft wesentlich komplexere Sprachen. Hier ist der Professor George Simpson, wieder Vertreter der Evolutionstheorie. Er sagt, sogar die Völker mit den einfachsten Kulturen haben hochentwickelte Sprachen mit einer komplexen Grammatik und einem großen Wortschatz, dazu in der Lage, alles zu benennen und zu erörtern, was in ihrem Lebensumfeld an Bedeutung ist. Die ältesten Sprachen, die man rekonstruieren kann, sind von einem evolutionären Standpunkt aus betrachtet zeitgemäß, ausgeklügelt und vollständig. Also er sagt, da kann man nichts mehr hinzutun, die sind perfekt und die sind ausgeklügelt und die können mit diesen Sprachen wirklich alles ausdrücken und wesentlich reichere Ausdrucksformen haben die als wir in unserer modernen Sprache. Hier ist der Professor Terence Deacon, der bringt es auch nochmal auf den Punkt. Er sagt, es gibt keine einfachen Sprachen, obwohl es viele andere Arten der Kommunikation gibt, die viel komplizierter sind. Das ist ein großes Rätsel. Das ist ein Rätsel im Rahmen der Evolutionstheorie selbstverständlich, nicht im Rahmen der Bibel, weil die Bibel uns erklärt, dass Gott den Menschen mit der Fähigkeit zu sprechen erschuf. Anstatt sich weiterzuentwickeln, werden die Sprachen im Laufe der Zeit immer simpler und immer ausdrucksschwächer. Die Anzahl der Beugungsformen und das Vokabular nehmen im Laufe der Zeit ab. Zum Beispiel hat Englisch 65-85%, so genau kann man es nicht festmachen, aber einen großen Teil seines ursprünglichen Vokabulars verloren. Also das heutige Englisch ist ziemlich primitiv im Vergleich zum Urenglisch, kann man sagen. Die konnten sich wesentlich differenzierter und feiner noch ausdrücken, das können wir heute gar nicht mehr. Und wenn man sich das mal so grafisch veranschaulicht, also hier über die Zeit aufgetragen, Zeit nach rechts und nach oben, die Komplexität, also wie komplex ist so eine Sprache, dann findet bei den Sprachen eigentlich eine Degeneration statt, statt einer Evolution. Man muss sich schon die Frage stellen, wo endet das dann? Ja? Und jetzt kommt auch noch was Interessantes. Die Papageien sind in der Hinsicht, sprechen zu können, ja wesentlich besser dran als die Affen. Und die Menschenaffen, die nach der Evolutionstheorie aber dem Menschen viel näher stehen als die Vögel, die können keine sprachlichen Laute erzeugen, während die verwandtschaftlich viel weiter entfernt stehenden Papageien das sehr gut können. Also das ist jetzt der Papagei und wir wissen, dass die sprechen können, die können Sprache nachahmen.
Hallo, hallo.
Und der Schimpanse, der kann eigentlich bloß laut schreien. Der Papagei hat ein zweigeteiltes Sprachzentrum in der linken Gehirnhälfte wie beim Menschen. Während also der Schimpanse das nicht hat und es fehlen auch die anatomischen Strukturen für die Sprache. Praktisch das Zungenbein etc. ist nicht entsprechend ausgebildet. Und das dürfte nach der Evolutionstheorie überhaupt nicht sein. Es müsste gerade andersrum sein und es widerlegt eigentlich diese Theorie in diesem Punkt ganz eindeutig. Hier ist der Professor Terence Deacon noch einmal zu diesem Punkt. In der Tat sind die meisten Vögel den Säugetieren weit überlegen, wenn es darum geht, Laute zu produzieren. Die bemerkenswerte Fähigkeit von uns Menschen, sprachliche Laute zu erzeugen, ist nicht die Regel, sondern die Ausnahme. Ich fasse nochmal diesen Punkt zusammen. Also die Evolutionstheorie hat keine Erklärung, woher die Sprachen kommen. Menschenaffen sind anatomisch weit davon entfernt, dass sie sprechen können. Und anstatt sich zu verbessern, degenerieren die Sprachen fortlaufend. Ich meine, die Frage der Degeneration habe ich in einem anderen Vortrag genauer behandelt, dass wir genetisch auch degenerieren. Also unser Erbgut degeneriert. Und man muss eigentlich sogar sagen, es ist ein Zusammenhang da, weil unser Erbgut degeneriert, degenerieren auch unsere intellektuellen Fähigkeiten. Also man kann davon ausgehen, dass die Menschen der Vergangenheit intellektuell uns überlegen waren sogar. Die Fähigkeit zu sprechen ist allein dem Menschen vorbehalten und deutet auf enorme Unterschiede im Gehirn zwischen Mensch und Affe hin. Und das wird jetzt ganz interessant, da kommen wir gleich darauf zu sprechen. Hier nochmal der Professor Steven Pinker. Wieder ein Linguist, ein Sprachforscher, ein Vertreter der Evolutionstheorie. Er sagt, Sprache unterscheidet sich offensichtlich sehr von den Kommunikationssystemen anderer Lebewesen. Das einzigartige kombinatorische System, genannt Grammatik, macht die menschliche Sprache unbegrenzt. Sogar die für menschliche Sprache zuständige Gehirnregion ist einzigartig. Da gibt's nichts dergleichen in der Tierwelt. Und im Prinzip kann man eigentlich so ein menschliches Gehirn, wenn man es mit irgendwas vergleichen möchte, vielleicht gerade nochmal andeutungsweise mit so einem Großrechner hier, wie hier, vergleichen. Aber auch nur andeutungsweise, weil das menschliche Gehirn eigentlich wesentlich leistungsfähiger ist. Wenn wir gleich noch mal ein bisschen anschauen. Hier ist der Professor Andrew Witten, Neurologe, also insbesondere befasst er sich also mit dem Gehirn, mit dem menschlichen Gehirn. Und er stellte fest, dass im Alter von 3 Jahren, also wenn man ein Kind nimmt im Alter von 3 Jahren, ein Kind nicht in der Lage ist, die Wirkung von Aktionen anderen Personen zuzuschreiben. Also im Alter von 3 Jahren ist so ein Kind praktisch noch sehr auf sich selber fokussiert, ist also noch nicht in der Lage, die Wirkung von dem, was es tut, irgendwie abzuschätzen. Im Alter von 5 Jahren, also nur 2 Jahre später, hat das Gehirn des Kindes aber bereits die Fähigkeit entwickelt, sich gedanklich in andere Menschen hineinzuversetzen. Also 2 Jahre später bereits kann also das Kind sozusagen sich rein denken in einen anderen Menschen. Und Schimpansen, hat man festgestellt, sind dazu mit keinem Alter in der Lage, nicht einmal andeutungsweise. Und überhaupt ist das menschliche Gehirn ja ein Wunderwerk. Da gibt es sehr viele Nervenzellen da drin, also sogenannte Neuronen. Und im typischen menschlichen Gehirn findet man 100 Milliarden Neuronen. Das ist, nur mal, um das zu veranschaulichen, ein bisschen eine 1 mit 11 Nullen. Und diese Neuronen wiederum, die sind mit anderen Neuronen über viele Verbindungen verbunden. Und davon gibt es rund 500 Billionen. Das ist eine 1 mit 14 Nullen. Also ein unglaubliches Netzwerk, das da in unserem Gehirn ist. Und ständig werden neue Neuronenverbindungen in unserem Gehirn hergestellt. Und zwar pro Sekunde 1 Million neue Neuronenverbindungen. 1 Million, das sind eine 1, das ist eine 1 mit 6 Nullen. Und die Rechenkapazität unseres Gehirns entspricht ungefähr 100 Milliarden Instruktionen pro Sekunde. Das ist nochmal hier veranschaulicht. Unser Gehirn auf der rechten Seite und links dann eben eine Galaxie aus meinem Bereich, aus der Astrophysik. Und so eine Galaxie hat eben typischerweise 100 Milliarden Sterne und so viele Neuronen, so viele Nervenzellen befinden sich typischerweise in einem menschlichen Gehirn. Also da hat eine ganze Galaxie drin Platz sozusagen in einem Gehirn. Und jetzt ist auch ganz interessant, wie so ein Gehirn funktioniert. Es funktioniert ganz anders wie so ein Computer oder wie so ein Großrechner. Man hat herausgefunden, dass das Gehirn wahrscheinlich wie ein gigantischer Wahrscheinlichkeitsrechner funktioniert. Was ist ein Wahrscheinlichkeitsrechner? Also wenn man jetzt mit einem anderen Menschen redet und während diese Person jetzt zu uns spricht, dann berechnet das Gehirn, welche Wörter wahrscheinlich als nächstes gesprochen werden. Auf die Art und Weise können wir sozusagen erahnen, was der Nächste sagen wird. Das macht es dann aus, sozusagen, ob man jemanden versteht oder nicht versteht. Und es ist so fantastisch, wie das funktioniert. Aber jetzt ist es nicht nur so, dass das nur ein kleiner Teil vom Gehirn da irgendwie arbeitet. Wenn jetzt ein Teil vom Gehirn ausfällt, dann können ohne weiteres andere Gehirnteile die Funktion übernehmen. Und das bedeutet, dass die Information auf das gesamte Gehirn verteilt ist und das ermöglicht es eben, die Information wiederherzustellen. Also man redet da in der Informatik von Redundanz, dass die Information sozusagen verteilt ist. Und wenn irgendwas ausfällt, kann das wieder ersetzt werden, weil das ganze Wissen sozusagen verteilt ist und nicht an einer Stelle irgendwo nur aufgespeichert ist. Und es gibt ja einen ganz bekannten Mythos dazu, angeblich, wir nutzen nur 10-15% unseres Gehirns. Das hat sicherlich der eine oder andere schon mal gehört. Und das ist ein totaler Mythos, das ist komplett falsch, weil die moderne Gehirnforschung uns zeigt, dass unser gesamtes Gehirn aktiv ist, und zwar ständig. Das heißt, unser Gehirn hat keine nicht benötigten Bereiche, die zum Beispiel als Ergebnis eines evolutionären Vorgangs, also einer Entwicklung, als nutzloser Rest übrig geblieben wären. Das behaupten ja die Vertreter der Evolutionstheorie, dass sozusagen das Gehirn, das hätte sich langsam entwickelt und während der Entwicklung wären dann irgendwelche Teile übrig geblieben, die man nicht mehr gebraucht hätte und der andere Rest hätte sich weiterentwickelt. Aber das findet man nicht, sondern es ist nichts Überflüssiges in unserem Gehirn. Das Gehirn ist insgesamt ein komplexes Organ, in dem alle Teile ihre genau bestimmte Funktion haben. Professor Isaac Asimov, Vertreter der Evolutionstheorie und Biochemiker, sagt zum menschlichen Gehirn, im Menschen findet sich ein 1,5 Kilogramm schweres Gehirn, das, soweit wir wissen, die komplexeste und strukturierteste Anordnung von Materie im gesamten Universum darstellt. Also es ist schon eine gigantische Aussage, muss ich sagen, die er da trifft. Trotzdem hält er fest an der Evolutionstheorie, die uns im Prinzip sagt, es wäre durch Zufall entstanden. Aber man sieht eben, wie diese Evolutionstheorie auch diese Brille, sozusagen das Denken, massiv beeinflusst. Und hier ist einmal dargestellt, was hier so passiert, wenn so Nervenzellen reagieren, wenn also diese elektrischen Impulse entlang der Nervenzellen laufen. Und das sind also hier die Synapsen. Dann wird ein elektrischer Impuls ausgelöst und Ionentransport findet statt. Und dann werden Transmitter geschickt, die dann sozusagen diese Nervenzellenspalt überbrücken. Und man sieht also, jede von diesen Nervenzellen hat verschiedene Verzweigungen. Es werden immer ganz bestimmte Verzweigungen aktiviert, je nachdem, was eben das Gehirn gerade denkt oder was es gerade tut. Und da muss man sich jetzt schon die Frage stellen, bei so einer Komplexität, Kann das sein, dass das wirklich nur Materie alles ist, so wie es die Evolutionstheorie uns ja sagen möchte? Kann es sein, dass unsere Gedanken nur physikalisch-chemische Vorgänge sind, die sich in unserem Gehirn abspielen? Nichts weiter. Und das ist der Charles Darwin, das ist sehr interessant. Gerade zu dem Thema hat er sehr viel gegrübelt und nachgedacht und kam sehr ins Zweifeln. Hat er Folgendes gesagt. Doch dann steigt in mir immer wieder der schreckliche Zweifel auf, ob die Schlussfolgerungen des menschlichen Verstands, der sich ja aus dem Verstand der niedriger stehenden Tiere entwickelte, irgendeinen Wert haben und man ihnen überhaupt vertrauen kann. Würde irgendjemand den Schlussfolgerungen eines Affen vertrauen? Also er sagt Folgendes. Wenn unser Gehirn sozusagen durch einen Zufallsprozess entstanden ist, über affenartige Vorfahren, woher weiß ich dann, dass mein Gehirn überhaupt richtig funktioniert? Vielleicht ist das völlig kaputt. Irgendein Zufallsprozess hat es ja produziert. Die Schlussfolgerungen, die ich jetzt ziehe, wenn ich was denke, die können alle völlig falsch sein. Die können gar nicht der Realität entsprechen. Mit anderen Worten, ich weiß überhaupt nicht, ob das, was ich denke, ob das richtig ist. Und letztlich weiß ich damit auch gar nicht, ob die Evolutionstheorie stimmen kann. Ich bin ja auch nur ein Ergebnis von einem Zufallsprozess. Also mit anderen Worten, er hat damit eigentlich seine eigene Theorie in Frage gestellt und hebelt die indirekt damit wieder aus. Ja, Plato hätte vielleicht dazu gesagt, da ist mit Sicherheit etwas falsch an einer Theorie, die sich selbst widerlegt. Aber ich möchte es nochmal ein bisschen wissenschaftlicher betrachten. Hier ist also der Professor John Haldane, ebenfalls ein Vertreter der Evolutionstheorie und Biologe. Der hat sich auch mit dieser Frage wie Darwin befasst und er drückt es wie folgt aus. Es erscheint mir immens unwahrscheinlich, dass der Verstand ein reines Nebenprodukt der Materie ist. Denn wenn meine mentalen Prozesse, also das, was das Gehirn tut, alleine durch die Bewegungen der Atome in meinem Gehirn bestimmt wären, hätte ich keinen Grund anzunehmen, dass meine Überzeugungen wahr wären. Also er sagt auch wieder das, wenn das, was ich denke, eigentlich nur das Produkt ist von zufälligen Atombewegungen in meinem Gehirn, woher weiß ich dann, dass das, wovon ich überzeugt bin, dass das überhaupt stimmt? Das könnte auch alles falsch sein. Und das will er nicht glauben. Und deswegen sagt er, folglich hätte ich keinen Grund davon auszugehen, dass mein Gehirn allein auf Atomen beruht. Um dieser unausweichlichen Schlussfolgerung aus dem Weg zu gehen und um nicht den Ast abzusägen, auf dem ich sozusagen sitze, bin ich gezwungen anzunehmen, dass der Verstand nicht alleine auf Materie beruht. Also er sagt, wenn ich jetzt nicht von mir behaupten müsste, dass ich ein totaler Idiot bin, möchte ich jetzt mal stark übertreiben, dass ich nichts weiß, dass ich eigentlich keine Schlussfolgerungen ziehen kann und davon gehe ich nicht aus, wer würde davon ausgehen, dann muss ich umgekehrt den Schluss ziehen, dass es keine zufälligen Prozesse sein können, die sich in meinem Gehirn abspielen, sondern dann muss ich davon ausgehen, dass das, was mein Verstand ausmacht, eben nicht nur Materie ist. Und damit widerlegt er eigentlich die Evolutionstheorie, an die er glaubt. Ich fasse nochmal zusammen. Mensch und Affe unterscheiden sich nicht nur morphologisch, also vom Aussehen voneinander, wie wir eben an den fossilen Zwischengliedern gesehen haben. Der Mensch verfügt über Fähigkeiten, mentale Fähigkeiten, die dem des Affen weit überlegen sind und die man beim Affen eben nicht mal ansatzweise findet. Und das menschliche Gehirn ist ein Wunderwerk mit einer fast unvorstellbaren Komplexität. Physikalisch-chemische Vorgänge reichen bei Weitem nicht aus, um den Verstand zu erklären. Die Bibel würde dazu sagen, im Buch Hiob, doch auf den Geist im Menschen kommt es an, auf diese Gabe des Allmächtigen. Sie allein gibt ihm Verstand. Also die Bibel weist uns darauf hin, dass eine Erklärung, die ja nur auf der Materie beruht, einfach falsch ist, sondern man muss hier den Geist berücksichtigen. Und dieser Geist kommt von Gott. Schauen wir uns nochmal die Antworten der Bibel an. Wir hatten eingangs ja drei Fragen, die uns die Evolutionstheorie beantwortet hat. Aber bevor ich auf die eingehe, nochmal ganz kurz, was sagt uns die biblische Weltgeschichte? Die zeichnet ja ein ganz anderes Bild als das evolutionistische Modell. Völlig entgegengesetzt. Nach der Bibel ist unsere Welt eben nicht durch einen Urknall vor rund 15 Milliarden Jahren entstanden, sondern vor circa 6000 Jahren durch das Wort eines allmächtigen Schöpfers ins Dasein gerufen worden. Dabei hat Gott dann die Tiere, darunter auch die Affen, erschaffen. Die ersten beiden Menschen aber hat er in seinem Bild, das heißt charakterlich, ähnlich erschaffen. Der Mensch hat sich also nach der Bibel nicht aus den Tieren entwickelt, sondern er war von Anfang an als eigene Schöpfung gedacht und sollte sozusagen ein Gegenüber von Gott sein. Aber die Bibel berichtet uns auch, dass die ersten Menschen, anstatt eben mit diesem Schöpfer zusammenleben zu wollen, unabhängig sein wollten und selber wie Gott sein wollten. Sie rebellierten sozusagen gegen Gott. Gott hat darauf reagiert, indem er seine ursprünglich fehlerlose Schöpfung verändert hat, sodass die Geschöpfe fortan Leid erfuhren und starben. Und das ist eben das, was wir in der heutigen Welt beobachten. Alles zerfällt, die Autos verrosten, das Erbgut verschlechtert sich, die Sprachen werden immer einfacher und. Es gibt einfach in dieser Welt einen großen Abwärtstrend. Und das ist von Gott aber beabsichtigt, damit der Mensch zum Nachdenken kommt und umkehrt zu Gott. Jetzt war es aber nach der Bibel so, dass sich die Menschheit rasant vermehrte und sich immer mehr von Gott abgewandt hat. Und man muss sich aber vorstellen, dass die Menschen damals nicht primitiv waren, sondern sie waren mit Sicherheit zivilisiert und haben Städte gebaut. Das lesen wir auch in der Bibel. Und der Mensch war eigentlich nie primitiv. Na, warum nicht? Ja, weil er ursprünglich im Bilde Gottes erschaffen war. Er war natürlich nicht primitiv. Man kann davon ausgehen, dass die ersten Menschen sogar intelligenter waren und die intelligentesten Menschen waren, die je auf dieser Erde existiert hatten. Mit Ausnahme von Jesus Christus, selbstverständlich. Also vielleicht sah es so aus, vor der Sintflut, da hat die Menschen also schon Städte gebaut und hatten einen relativ hohen kulturellen und auch technischen Standard erreicht. Die biblische Weltgeschichte sagt uns weiter, schließlich hat der Schöpfer dem selbstsüchtigen Treiben der Menschen ein Ende bereitet, indem er eine globale Überschwemmungskatastrophe, die Sintflut, geschickt hat und dort alle landlebenden Tiere und den Menschen vernichtete. Und nur wenige Menschen entkamen, weil sie Gott geglaubt hatten und die eben ein Boot, also die Arche, gebaut hatten, das sie rettete. Also Gott hat hier Gericht geübt, weil die Menschen sich eben nicht umwenden wollten zu ihm. Und deswegen hat er praktisch mit der Menschheit nochmal von vorne begonnen. Mit 8 Menschen an Bord der Arche und all den Landlebewesen, die Gott eben retten wollte. Und das Ergebnis der Sintflut waren dann fossile Massengräber, wie man sie heute weltweit überall finden, und geologische Formationen, wie zum Beispiel der Grand Canyon. Der Fossilienbericht wird ja oft so dargestellt als so eine fein abgestufte Abfolge von Lebewesen. Aber wenn man sich das konkret anschaut, dann stellt man fest, es waren Massengräber. Hier ist beispielsweise der Grand Canyon. Der ist nach der Bibel eben in einer Katastrophe entstanden und nicht in einem Jahrmillionen währenden Prozess. Die Bibel sagt uns weiter, nach der Sintflut musste die Menschheit wieder von vorne anfangen, weil ja die vorherige Zivilisation vernichtet war. Und dann hat sich die Menschheit natürlich wieder ausgebreitet, sonst gäbe es uns heute nicht, in alle Himmelsrichtungen, und sie fing wieder an, Zivilisationen aufzubauen. Und genau aus dieser Zeit stammen die Fossilienfunde von Homo erectus und dem Neandertaler. Also man muss sich vergegenwärtigen, diese Menschen damals, die waren nicht primitiv, sondern sie hatten nur primitive Hilfsmittel, weil sie nämlich wieder von vorne anfangen mussten. Wenn man sich mal vorstellt, heute würde unsere Zivilisation vollständig zerstört werden und wir hätten keine Hilfsmittel mehr, wir würden wieder genauso anfangen. Wir müssten wieder genauso anfangen wie die damals, und vermutlich, nachdem wir degenerierter sind vom Erbgut, würden wir uns wesentlich schwerer tun, so eine Situation überhaupt zu überleben. Das heißt, Homo erectus und der Neandertaler waren nicht primitiver oder unterentwickelter als wir heutigen Menschen, das hatte ich schon gesagt, sondern sie hatten nur wenige und primitive technische Hilfsmittel, weil der Mensch eben schon immer intelligent war, weil er ursprünglich im Bilde Gottes erschaffen war. Na gut, und die Menschen haben danach zunächst natürlich in Zelten gelebt und haben sich dann erst im Lauf der Zeit in die von ihnen gebauten Städte umgesiedelt. Wir heute, wir profitieren ja eigentlich von dieser Entwicklung. Wir sind sozusagen an der Spitze von dem Eisberg. Das, was eigentlich relativ schnell in ein paar Jahrtausenden hier entstanden ist, weil der Mensch eben große Fähigkeiten hat. Wir haben es am Gehirn gesehen. Der ist durchaus in der Lage, wenn ihm die Hilfsmittel zur Verfügung stehen, sehr schnell sich technologisch fortzuentwickeln. Aber das waren hier die Anfänge noch, eben nach der Sintflut. Das sind eben die Bilder, die wir heute schon mal gesehen haben. Und es ist ja klar, dass das die Vertreter der Evolutionstheorie ausschließen müssen. Weil was bedeutet denn eine Katastrophe? Eine Katastrophe könnte ja auch bedeuten im Prinzip, dass da übernatürliches Eingreifen da gewesen sein könnte. Deswegen wehrt man sich dagegen so und versucht es irgendwie ganz auszuschließen aus der Theorie. Wenn man hingegen erlaubt, dass Gott zu gewissen Zeitpunkten übernatürlich in die Schöpfung eingegriffen hat, wie zum Beispiel bei der Sintflut, und wenn man den historischen Aussagen der Bibel glaubt, dann ergeben sich eben aus den radioaktiven Altersbestimmungen Zeitangaben in Übereinstimmung mit der Bibel. Jetzt nochmal zu diesen drei Fragen, die ich eingangs gestellt habe. Erste Frage, woher komme ich? Die Bibel sagt, ich bin ein Nachkomme der ersten Menschen, die ein allmächtiger Gott vor ca. 6000 Jahren erschuf. Gott erschuf den ersten Menschen und auch mich in seinem Bild, das heißt mit ähnlichen Charaktereigenschaften wie er selbst. Der Mensch ist kein Zufallsprodukt, ich bin kein Produkt eines zufallsgesteuerten Jahrmilliarden während des Evolutionsprozesses, sondern ich existiere, weil es ein allmächtiger Gott so wollte. Und ich bin auch nicht verwandt mit den Tieren, sondern ich bin eine einzigartige Schöpfung Gottes. Gott hat mich so erschaffen, dass ich ihm ähnlich bin und er hat mir einen Körper, einen Geist und eine Seele gegeben. Zweite Frage, wozu bin ich eigentlich hier? Nicht nur heute Abend, sondern überhaupt. Wozu bin ich auf dieser Welt? Die Bibel sagt uns, ich bin hier, um Gott kennenzulernen und wieder eine liebende Beziehung zu ihm zu haben. Dem steht aber die Sünde in meinem Leben im Weg, also dieses selbstsüchtige Leben, für das sich die ersten Menschen ja entschlossen hatten. Aus Gottes Sicht ist seit dem Sündenfall kein Mensch mehr gut genug, um mit einem sündlosen Gott zusammenzuleben. Keiner von uns ist da mehr tauglich, um mit Gott zusammenzuleben. Ich bin kein Zwischenprodukt auf einem langen Weg vom Affenmenschen zum Übermenschen. Und da ich erschaffen und gewollt bin, hat mein Leben einen Sinn und ein Ziel. Es ist nicht sinnlos, sondern ich gehe auf ein Ziel zu. Und mein höchstes Ziel ist nicht, dass ich meine Bedürfnisse hier auf dieser Welt befriedige, sondern Gott kennen und lieben zu lernen. Letzte Frage, wohin gehe ich? Na, da ist die Bibel auch sehr deutlich. Wenn ich nicht umkehre, das heißt Jesus Christus, dem Sohn Gottes, meine Schuld bekenne, das heißt bekenne, dass ich bisher einfach an ihm vorbeigelebt habe, und wenn ich ihn nicht als Herrn über mein Leben annehme, dann gehe ich nach der Bibel, und das ist jetzt krass, in die Verdammnis. Weil Gott heilig ist, ja, vergibt er mir nur dann meine Schuld, meine Sünden, wenn ich mich bekehre, wenn ich umkehre. Bekehrung heißt eigentlich Umkehr. Und die Bibel sagt uns auch, mein Leben auf dieser Welt ist nicht mein einziges Leben. Nach dem Tod geht es weiter. Ich werde ewig leben. Jeder Mensch lebt ewig. Wo ich die Ewigkeit verbringen werde, hängt davon ab, welche Entscheidung ich in diesem Leben getroffen habe. Das heißt, habe ich nicht Jesus Christus vertraut und bin ihm nachgefolgt, dann muss ich selbst die ewigen Konsequenzen tragen. Weil Gott uns einfach mit einem freien Willen ausgestattet hat. Er lässt uns die Wahl treffen. Deswegen Ihre oder eure Entscheidung. Gott zwingt niemanden, dass man seinem Sohn Jesus Christus vertraut. Und Gott möchte, dass wir uns aus freien Stücken für seinen Sohn und damit letztlich für ihn entscheiden. Und es ist ja auch ganz klar, weil eine Liebesbeziehung, die kann immer nur aus freiem Willen eingegangen werden. Wenn ein junges Paar sich das Ja-Wort gibt und heiraten möchte, dann muss das freiwillig sein. Das darf nicht erzwungen sein, sonst ist es keine Liebe. Dann ist es vielleicht eine Heirat, die angeordnet ist, aber hat mit Liebe nichts zu tun. Liebe ist immer freiwillig. Und Gott hat uns mit dieser Fähigkeit, als er uns in seinem Bilde erschuf, erschaffen, dass wir frei wählen können. Weil wir diese Wahlmöglichkeit eben brauchen, um ihn lieben zu können. Und das heißt, Gott gibt jedem Menschen in seinem Leben mehrere Möglichkeiten, zu seinem Sohn umzukehren. Zu jedem von uns spricht Gott mehrfach in seinem Leben. Und es ist auch so, dass jeder, der wirklich ernsthaft nach Gott sucht, das verspricht uns Gott, der wird ihn und seinen Sohn finden. Also niemand wird da leer ausgehen. Also das ist die Garantie, die uns Gott gibt. Wenn ein Mensch wirklich Gott sucht, dann wird er ihn auch finden. Und das Krasse dabei ist jetzt, sowohl im Himmel als auch in der Hölle wird es nur Freiwillige geben. Das ist tatsächlich so. Niemand wird sich dann letztlich beschweren können, wo er hinkommt. Oder sagen, ich habe mir das nicht ausgesucht. Nein, er hat sich's ausgesucht und er wird feststellen, genau in seinem Leben, wann diese Möglichkeiten waren, die ihm Gott gegeben hat. Und das Problem ist jetzt halt mit uns Menschen, dass wir eben seit diesem Sündenfall diesen verkehrten Charakterzug haben, dass wir unser Leben selber bestimmen wollen. Und jetzt, um zu Gott umkehren zu können, da müssen wir uns sozusagen vor Gott beugen. Wir müssen ihm Recht geben. Eigentlich wollen ja wir selber Recht haben, nicht? Und nicht Gott die Ehre geben. Und man muss eigentlich erst erkennen, dass man kein guter Mensch ist und dass man Sünde hat. Und man muss es zugeben können und da muss man mutig auch sein. Da gehört Mut dazu, zuzugeben, dass man nicht in Ordnung ist. Es ist leicht zu sagen, man ist ein guter Mensch. Aber es ist schwer, sich einzugestehen, dass man kein guter Mensch ist. Und Gott belohnt aber das, wenn man es tut. Aber wer es nicht tut, der kann Gott eben nicht finden. Und in der Bibel heißt es, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Also Gott verlangt, dass wir uns beugen vor ihm. Und ist auch ganz klar, im Himmel kann Gott keine Rebellen brauchen. Ja? Dann ging ja alles wieder von vorn los. Deswegen, wenn Sie oder wenn ihr es noch nicht getan habt, was hindert euch daran, eure Schuld vor Gott einfach zuzugeben? Das bisherige Leben, wo Gott noch nicht im Mittelpunkt stand, ich habe das auch getan, was hindert Sie oder euch daran, dieses Opfer, das Gott bereits getan hat am Kreuz zur Bezahlung der Schuld, persönlich im Glauben anzunehmen und Jesus als dem Herrn nachzufolgen? Das hat ewige Konsequenzen und wer das tut, der wird es auf ewig nicht bereuen. Was hindert Sie oder euch daran, das ewige Leben, das Gott anbietet, anzunehmen? Höchstens der eigene Stolz. In der Bibel heißt es, wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber nicht auf ihn hört, wird nie zum Leben gelangen, sondern Gottes Zorn wird für immer auf ihm lasten.